Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Le visage de l'Europe. Caras
de l'Europe. Chipurile Europei.
Europa'nın çevreleri. Europeiske ansikte.
Lița Europei.
Lița Europei.
Diese Reise beginnt in Tirol, nahe des Skiorts Kütei auf knapp 2000 Metern Seehöhe und nicht weit von Innsbruck entfernt. Sie wird über den Gipfel des Sonnblick in den Hohen Tauern und über die Schweiz, das Wallis und Andermatt nach Nordtirol zurückführen und dort zu Ende gehen, wieder in der Nähe von Kütei. Sie werden unterwegs Menschen hören, die den Klimawandel in den Alpen sehen und erleben. Gletscherschwund, tauender Permafrost, der Zerfall ganzer Bergmassive. Das sind nur die auffälligsten Zeichen. Was lässt sich im Hochgebirge jetzt noch dagegen tun? Was wäre nötig, um dort weiterhin leben zu können? Die Alpen in Bergnot, Folgen des Klimawandels, Versuche der Anpassung. Das ist der Titel dieser Sendung. Mein Name ist Gerwald Herter und ich war für Sie in den Alpen auf den Spuren des Wandels und des Klimawandels unterwegs. Meist war es ruhig im Tiroler Lengental. Auf etwa 2000 Metern Seehöhe liegt es zwar in der Nähe des Skigebiets Kütei. Lifte und Gondeln sind von hier aus deutlich zu erkennen, doch die Pisten wurden anderswo angelegt. Nur Wanderer, Langläufer oder Skitourengeher zogen nach dem Aufkommen des Tourismus durch dieses Tal. Jahrtausende zuvor waren es Jäger und Sammler. Erst nach dem Rückgang der eiszeitlichen Gletscher konnten sie sich hier hochwagen. Jetzt sind Bauarbeiter hier, 300, vielleicht 350 Tunnelbauer, Mineure, Geologinnen, Lkw-Fahrer, Ingenieure und viele andere arbeiten in langen Schichten bei Wind und Wetter, um einen Staudamm und ein Wasserkraftwerk zu errichten. Knapp 1 Milliarde Euro soll die Anlage alles in allem kosten, so die Berechnungen der landeseigenen Tiroler Wasserkraft AG TIWAG. Dass das Kraftwerk in die malerische Landschaft gebaut wird und ein Teil des Lengentals deshalb in einem künstlich angelegten See verschwindet, hängt auch mit dem menschengemachten Klimawandel zusammen. Wasserkraft statt Verbrennung von Kohle, Gas oder Öl.
Wenn wir es umdrehen könnten, dass der Klimawandel nicht da ist und alles, aber es ist so, mit dem müssen wir leben. Aber ich glaube, es ist ein Beitrag, zumindest das abzufedern, oder?
Der Ingenieur Johannes Pircher leitet die Arbeiten auf dieser riesigen Baustelle. Über schlammige Straßen fährt er mit dem Auto in die Höhe, wo man alles am besten überblicken kann.
Jetzt wollte ich da rauffahren, das schaut jetzt nicht gut aus. So, jetzt muss ich da noch was anderes einfallen lassen. Machen wir einen kleinen Umweg fahren. Spätestens.
Fahrwege führen zu den Stellen an den Berghängen, zwischen denen die Dammkrone der Stauanlage verlaufen wird. Die eine Seite liegt in der Sonne, doch der Weg ist versperrt. Also geht es auf die andere Seite, wo auch ein Tunneleingang zu erkennen ist.
Ja, ich denke mir, ja, ich möchte schauen auf die Westseite rauf. So ein bisschen netter zum Hobby schauen. Jetzt bleiben wir da stehen und schauen wir da runter in die Baugrube.
Der Hang über der Straße, die zum Tunnel führt, ist besonders steil. Wenn es kräftig schneit, muss der Schnee weggesprengt werden, damit keine Lawinen entstehen. Eine von vielen aufwendigen Schutzmaßnahmen, die nötig sind, um die Baustelle zu sichern. Von hier oben ist auch zu erkennen, wie unten auf der Talsohle riesige Bagger erdreich auf noch größere Kipper laden. Pircher erklärt, dass es darum geht, den Fels davon zu befreien, denn der Kern des Staudamms muss auf dem besonders stabilen, steinernen Sockel errichtet werden.
Jetzt befinden wir uns auf der östlichen Dammkrone auf 2145 Meter und schauen runter in den Kellengraben. Das heißt, der Staudamm besteht ja aus einem Steinschüttdamm, Und der Kern, also der Dichtkern selber, ist auch natürliches Material. Und dieser Kern selber muss aber auf Fels gründen. Und das ist die Aufgabe auch für das erste Baujahr heuer, dass man diesen Fels über die gesamte Kernaufstandsfläche von der westlichen Dammkrone bis zur östlichen her freiräumt. Und das sehen wir jetzt schön, da müssen wir im heurigen Jahr 1 Million Kubikmeter Material bewegen.
Etwa 30 Millionen Kubikmeter Wasser soll der Damm fassen. Es wird aus Gebieten nahe des Alpenhauptkammes kommen und durch den Tunnel, der hier gebohrt wird, fließen. Der Tunnel soll gut 25 Kilometer weit nach Süden reichen, bis in das Gebiet des Stubaier Gletschers. Auch das Kraftwerk wird im Berg verborgen bleiben, die Staumauer aber nicht. Bauleiter Johannes Pürcher ist Tiroler. Er sagt, dass er die Technik faszinierend finde. Trotzdem betrachtet er, was hier passiert, mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Mein persönlicher Trost, sage ich mal, an der Sache ist immer der beim Wasserkraftwerk, wenn man so runterschaut, ist ein Steinschüttdamm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt restlos umkehrbar, aber wenn unsere Enkel, Enkelkinder der Meinung sind, wir brauchen es nicht mehr, dann kann man das rückbauen, theoretisch. Das wird vielleicht nicht mehr so schön sein wie davor, aber die Natur kann sich das wieder zurückholen. Es ist immer noch Lebensraum. Nicht sonderlich sauber ist das Becken, aber einmal abwürsteln und.
Das zentrale Gebäude der Baustelle wurde aus Containern zusammenmontiert. Vor dem Eingang stehen Wasserwannen, um die Gummistiefel vom Schlamm zu reinigen. Drinnen sind Büros und Besprechungsräume untergebracht. Hier erläutert Wolfgang Stropper, warum das Land Tirol und die TIWAG davon überzeugt sind, dass Wasserkraft Zukunft hat, also künftig in noch größerem Umfang benötigt wird. Immerhin befinden sich ganz in der Nähe der Baustelle im Längental bereits 2 Stauseen und Kraftwerksanlagen, die in den 1980er Jahren in Betrieb gegangen waren.
Pumpspeicherkraftwerke sind aktuell nach wie vor die beste Technologie, um großtechnisch Energie speichern zu können.
Das Wasser wird nicht einfach von oben nach unten fließen, um so Strom zu erzeugen. Bei überschüssigen Strommengen im europäischen Verbundnetz wird das Wasser wieder nach oben gepumpt, um so Energie speichern zu können und Spitzen auszugleichen. Das ist gerade deshalb wichtig, weil die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien, etwa durch Windkraft und Solaranlagen, unweigerlich Schwankungen unterliegt. Schon das Wetter sorgt dafür. Wolfgang Stropper ist auch für andere Vorhaben der TIWAG verantwortlich, bei denen es um den Ausbau der Energieerzeugung durch Wasserkraft geht, neben Kütei zum Beispiel auch im Inntal oder im Kaunertal.
Letztlich denke ich, man muss in der Gesellschaft, und wir leben ja alle in Europa in einem Wirtschaftsraum, auch das tun und das beitragen, was man hat. Tirol hat Wasser, hat Wasserkraft schon seit über 100 Jahren und das nutzen wir und hier versuchen wir in einem ökologisch verträglichen Weg einen Ausbau zu machen.
Ein Versuch, der aus Sicht des deutschen und des österreichischen Alpenvereins nicht gelingen wird. Beide hatten gegen den Bau der Anlage geklagt, weil der aus Sicht der Vereine gegen die Bestimmungen der Alpenkonvention verstößt. DRV und ÖRV halten vor allem die Umleitung und Kanalisierung der Wassermassen für bedenklich.
Man versteht sie ja auch teilweise, die Kritik. Ich lebe ja genauso hier. Ich habe das Tal auch gekannt, bevor wir hier waren. Das war das Längental, ein wunderschönes Tal. Letztlich denke ich, dass das Thema Energiewende ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Wir machen das ja nicht, weil wir sagen, wir wollen damit wesentlich mehr Geld verdienen, sondern wir haben einen Auftrag bekommen von unserem Eigentümer, dem Land Tirol, das zu tun. Und letztlich wird ein Teil dieser Fläche, dieses Landes, damit auch verloren gehen.
Die TIWAG versucht, den Schaden in Grenzen zu halten. In bestimmten Umfang ist sie dazu auch rechtlich verpflichtet. Amphibien wurden eingesammelt und anderswo ausgesetzt. Gämsen, die nach hinten ins Tal zogen, werden mit Hilfe von Sendern beobachtet. Auch Archäologen hatten das Längental vor Beginn der Bauarbeiten untersucht. Neben einer neuzeitlichen Schäferhütte fanden sie mehrere Feuerstellen, Unterstände aus grauer Vorzeit, mesolithische Jägerlager und Reste von steinzeitlichen Werkzeugen. Auf lange Sicht betrachtet dürfte auch das Wasserkraftwerk Kütei Teil einer Übergangstechnologie sein. Ob es irgendwann zurückgebaut wird oder die Natur sich das Längental zurückholt.
Die bemerkenswert vielen Zeitungsspalten, die man zwischen 1840 und 1870 den Gletschern widmete, und die Offenbarung eines Eiszeitalters erhöhte die Anzahl der Gletschergeher, die darauf brannten, aus erster Hand diese Fülle an Eis zu sehen, die das Gesicht der Welt geformt haben sollten. Reisende, welche die noch vorhandenen Alpengletscher sahen, stellten sie sich als das vor, was sie einst waren. Mächtige Ströme aus Eis, welche die Erde ummantelten. Was die Menschen der spätviktorianischen Zeit am meisten verängstigte, war die Möglichkeit, dass erneut eine solche Eiszeit kommen könnte. Dieses Mal als Tragödie. 1862 veröffentlichte der Physiker William Thomson, besser bekannt als Lord Kelvin, seine Theorie, dass die Sonne abkühlte, ohne dabei ihre Energie zu erneuern. Das Universum würde mit verminderter Leistung pulsieren, wie die Wissenschaft bewiesen hatte, und die eisige Erde würde sich irgendwann einmal blind und schwarz im All drehen. Die Sonnenphysik war ab 1850 eines der heißen Themen unter den gebildeten Viktorianern. Kelvins Entdeckung, die nicht angefochten werden sollte, bis Rutherford in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts die radioaktiven Salze entdeckte, machte einen weltweiten Winter, eine weitere Eiszeit, geschichtlich absehbar. Die Pole, selbst diese kristallenen Kontinente, waren unzugänglich. Aber auf den Gletschern in den Alpen, im Kaukasus oder im Karakorum konnten sich die Viktorianer mit ihren Ängsten vor der Vernichtung konfrontieren und sich damit vertraut machen, mit welchen Mitteln sie zukünftig zerstört würden. Sie empfanden das gleiche furchtbare Entsetzen, das wir beim Anblick von blinkenden, aufgereihten Sprengköpfen eines nuklearen Waffenarsenals empfinden würden. Die Rückkehr der Eiszeit war ihr atomarer Winter.
Hallo. Entschuldigung für Verspätung.
Kein Problem.
Ich habe nicht mit einem LKW auf der Straße gerechnet.
Den habe ich gesehen, der hat uns die Ketten angelegt.
Haben wir nochmal von der Straße ziehen müssen.
Ja?
Ja, na, also der letzte Weg.
Der Schnee ist längst da an diesem sonnigen Herbsttag in den Hohen Tauern. Dr. Elke Ludewig, Meteorologin und Leiterin des Sonnenblick-Observatoriums, ist mit einem Auto die vereiste Mautstraße heruntergekommen. Corona-Impfnachweis, FFP2-Masken, ihr Arbeitsplatz, das Observatorium, gehört in Österreich zur kritischen Infrastruktur und muss deshalb besonders streng geschützt werden. Ein Mitarbeiter wird uns oben erwarten. Die Station liegt auf gut 3100 Metern Höhe und damit direkt auf dem Gipfel des Sonnenblicks. Sie ist ständig mit zwei Personen besetzt. Mit der modernen Seilbahn könnten Menschen seit ein paar Jahren noch bei starkem Wind heruntergebracht werden. Das war nicht immer so. Das Observatorium wurde schon im 19. Jahrhundert erbaut, etwa zur Zeit, als das Matterhorn zum ersten Mal erklettert wurde. Zunächst musste man zu Fuß hinauf. Und bis vor wenigen Jahren bestand die Gondel noch aus einer offenen Holzkiste, die am Drahtseil hochgezogen wurde.
So, das ist die Fahrstation.
Nicht Beschäftigten ist der Zutritt strengstens verboten. Okay. Oh, das ist ja modern.
Ja. Wir haben 2018 die ganze Seilbahnanlage saniert. Aha. Die alte Holzkiste. Wir brauchen eine windstabile Bahn. Wir können bis 80 Stundenkilometer Seitenwind eigentlich noch einen guten normalen Fahrbetrieb durchführen. Dann würde ich sagen, wir steigen ein.
Ja, gut.
Und legen los. Ich rufe einfach mal kurz an.
Ja.
Servus Norbert, ich bin's. Wir würden jetzt einsteigen. Ich melde mich aus der Kabine. Danke dir. So. Dann darf ich bitten, Vorsicht auf den Kopf.
Ja.
Dass Sie sich nicht anhauen.
Danke.
Ja. One.
Der Kollege muss jetzt erst in den Seilbahnstand
laufen
und die Anlage starten und dann geht's gleich los. Genau, und wir legen jetzt gut 1500 Höhenmeter in rund 10 Minuten zurück.
Okay, und praktisch.
Alles klar.
Ja, wenn, da wir nichts sehen, können Sie mir sagen, was denn die Glockner, die Sie kommen?
Das sind die Seilbahngeräusche, wenn es losgeht.
Im dichten Nebel ist bei der Auffahrt aus der Gondel heraus nicht viel zu erkennen. Am Berghang unten befinden sich immer noch viele Stollen. Spuren des Goldbergbaus lassen sich hier am Schluss des Rauriser Tals nicht übersehen, auch wenn die Vorkommen längst erschöpft sind. Ähnlich wie in anderen alten Tälern, wo teils schon im Mittelalter Silbervorkommen entdeckt wurden, bevor es später wieder ruhig wurde. Die Bergleute, die Knappen, sind längst verschwunden, das Observatorium aber blieb.
Das Somlik-Observatorium wurde 1886 hier oben gegründet unter enormem Einsatz vom Bergbaubesitzer Ignaz Rohrcher. Und dank ihm gab es einerseits die Infrastruktur, das heißt, es gab schon Telegrafenleitungen, es gab die Knappen, die sehr bergaffin waren und natürlich das ganze Holz, die Steine, was es eben gab, um dieses Haus zu bauen, hier nach oben tragen konnten.
Je höher es geht, desto mehr lichtet sich der Nebel. Die Gondel schwebt am Drahtseil an der Nordwand des Sonnenblicks entlang, die bald zum Gipfel führt. Schon hier sind kurz vor der Ankunft Anker und Messpunkte im Fels zu erkennen. Erdreich, das im 19. Jahrhundert und auch noch lange darüber hinaus ständig, also auch im Sommer, gefroren war, jetzt taut der Permafrost auf. Der ganze Gipfelbereich und damit das Fundament, auf dem das Gebäude ruht. Das Observatorium wurde gebaut, um das Wetter zu beobachten. Längst geht es auch um den Klimawandel, der für das Observatorium selbst zur Gefahr geworden ist. Die lässt sich allerdings in den Griff bekommen, wie Elke Ludewig später erläutern wird. Zunächst führt sie durch die Räume, über Terrassen und an Massen von Messgeräten, Antennen und Luftschächten vorbei. Manche der Apparaturen wirken fremdartig.
So. Hier sind wir jetzt nun auf der unteren Dachterrasse. Wir haben mehrere Stufen. Wir haben hier zwei Schornsteine. Wir sagen auch Inlets. Die sorgen dafür, dass die Luft reintransportiert wird durch diesen Schornstein. Und die landet dann unten im Labor und wird zu den Messinstrumenten geführt.
So, vorsichtig auf den Kopf aufpassen.
Ja. Darf ich die Tür öffnen?
Jawohl. Und dann gleich rechts in die nächste Tür rein.
So, man hört, wir sind in einem Umweltlabor. Wir sind jetzt hier im Luftchemielabor. Was man im Hintergrund hört, sind die ganzen Pumpen, die dafür sorgen, dass die Luft durch diesen Schornstein reingesaugt wird. Jedes Messinstrument misst unterschiedliche Parameter. Die Treibhausgase, das heißt CO2, Methan, wir messen Ozon, dann ebenfalls auch Stickstoffe, NO2, NOx, NOy. Und so können wir ein gutes Bild erfassen, wie es mit der Atmosphäre aussieht. Natürlich gibt es in den Städten auch Messgeber, die CO2 messen. Aber da ist immer so, da fährt ein Auto vorbei, da geht ein Mensch vorbei, da hat man so viel Rauschen drinnen, dass man nicht wirklich sagen kann, was ist jetzt eigentlich der Mittelwert. Und hier oben in der freien Atmosphäre, deswegen ist die Höhe auch besonders, hat man sozusagen schon den durchmischten Mittelwert, den man für ganz Österreich nehmen kann.
Diese Daten verbinden den einsamen Sonnenblick mit dem Rest der Welt, buchstäblich, denn auch dem Weltklimarat werden sie zur Verfügung gestellt. Wetterbeobachtung, Erforschung der Wolkenbildung, Beobachtung des Gletscherrückgangs in der Umgebung, Erfassung des Steinschlaggeschehens, Lawinenbeobachtung, Messung von Sahara-Staub oder Pestiziden in der Luft, Messung von Radioaktivität. An vielen Laborschränken kleben die Namen österreichischer und ausländischer Universitäten. Sie sind sozusagen Untermieter, die die Forschungseinrichtung nutzen. Betrieben wird sie von der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodäsie. In Deutschland würde das am ehesten dem deutschen Wetterdienst entsprechen. Nicht alles, aber sehr vieles, was hier im Observatorium geschieht, hängt mit dem Wetter, dem Klima und dem Klimawandel zusammen. Michael Ludewig hat jeden Forschungsbereich im Blick. Im Kampf gegen den Klimawandel wirkt sie jedoch besonders engagiert.
Gerade hier oben, wenn man hier oben arbeitet und im Sommer verstärkt den Gletscher sieht und wirklich von Jahr zu Jahr mit bloßem Auge erkennt, was hier passiert, das macht natürlich nachdenklich. In gewisser Weise bin ich auch stolz, dass ich diesen Beruf hier ausüben darf, unterstützen kann, dass wir diese Daten erfassen und sozusagen eine Grundlage liefern oder auch einen Beweis liefern, dass sich was tut. Unsere Temperaturzeitreihe zeigt eindeutig, wir haben diesen Anstieg von 2 Grad. Das 2-Grad-Limit ist hier oben schon überschritten.
Und wenn wir das sozusagen zeigen können und mit den Politikern reden können und sagen, hier, wir müssen wirklich was tun, weil wir sehen die Probleme, wir sehen diese Auswirkungen. Das ist so ein bisschen der Ansturm, wo die Hoffnung noch nicht verloren ist.
Nicht allein Politiker, auch Umweltaktivisten großer Organisationen nehmen oft zu Elke Ludewig sowie den anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Observatorium und der Zentralanstalt Kontakt auf. Sie interessieren sich ebenfalls für die Daten. Unterstützt wird das Observatorium auch vom Sonnenblickverein, dem zum Beispiel Menschen aus dem Rauhrieser Tal angehören. Die Bevölkerung hier sei ihm schon immer verbunden, sagt Elke Ludewig, jetzt erst recht durch den Klimawandel.
Auch hier in den Tälern haben wir schon im Sommer mit den Dürren Probleme mit Trinkwasser, dass Quellen eben auch versiegen. Und so steigert das natürlich das Interesse von den Menschen und das Bewusstsein, etwas zu tun. Aber wir müssen am Ball bleiben.
Trotz aller Technik wird hier manches immer noch händisch gemessen. Und um dort heranzukommen, müssen Elke Ludewig und ihre Mitarbeiter auch Schnee schippen. Ganz wie zu Kaisers Zeiten.
Das ist hier jetzt unsere sogenannte Nordterrasse.
Aha.
Wenn jetzt unten kein Wolkenmeer wäre, würde man ins Tal gucken, wo die Talstation ist. Man sieht hier wunderschön den Grat. Und hier eine unserer Messstationen, das sind Kübel. Handmessung und automatische Messung, wo wir den Niederschlag erfassen.
Der höchste Berg Österreichs, der Großglockner, ist aus dem Nebel aufgetaucht. Der Grat zwischen Gipfel und Vorgipfel lässt sich von hier aus leicht erkennen. Auch die berühmte Pallavicini-Rinne, selbst wenn das Eis darin bald verschwunden sein wird. Unten liegt südlich der Glocknerort Heiligenblut, Kärnten, Osttirol, weiter hinten die Lienzer Dolomiten. Mit der Gondel geht es jedoch wieder nach Norden zurück in den Rauhrieser Talschluss.
Ah, den nehme ich nachher. Oh, kann mir der Gerli in einem das auch machen.
Vielen Dank für alles, ja?
Kriegen wir eine Funken?
Nein, nicht schon.
Danke dir. Funkentest.
Und wieder lassen sich Messpunkte und Verschraubungen im Fels erkennen.
Wir können uns so weit verlassen, dass wir jedes Jahr den Geologen hier hochholen im Sommer, der alles abgeht, kontrolliert. Der salzt sich auch wirklich ab, klettert hier in der Nordwand herum, prüft die ganzen Felsanker und dergleichen, schreibt dann Gutachten. Und wenn da irgendwann mal rauskommt, gut, es müssen halt Maßnahmen getroffen werden, sei es neue Anker, sei es die Betonlüsenen in gewisser Weise zu erneuern, dann müssen wir eben handeln. Aber im Moment sieht es ganz gut aus, dass es sich gut eingependelt hat und es hält.
Gut, beruhigend. So, jetzt tauchen wir wieder in den Nebel ein.
Richtig.
Da oben ist alles klar und hier unten...
Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch. Die höchste Bahnfahrt Europas endet auf 3.454 Metern über dem Meer. Täglich sind es oft tausende Touristinnen und Touristen, die zum Joch hochfahren und von dort auf das Weltkulturerbe Jungfrau Aletsch blicken, bevor es zum Essen geht, wenn das die dünne Höhenluft erlaubt.
Jungfrau Joch, Top of Europe, 3.454 Meter über Meer. Bitte beachten Sie die Wegweiser zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten und den Restaurants.
Zweifellos eine einmalige Erfahrung. Hier an diesem Ort ist sie aber nicht echt, sondern ein Erlebnis aus zweiter Hand. Auch wenn man tatsächlich in einem Waggon sitzt und der Ansage lauscht, er bewegt sich keinen Millimeter, sondern steht im World Nature Forum in Natas. Der Ort liegt im Wallis zwischen Rhoneufer und Aletschhorn. Der Waggon ist Teil einer Ausstellung im Besucherzentrum des UNESCO-Welterbegebiets Jungfrau Aletsch. Erleben aus zweiter Hand. Interaktiv, wahrscheinlich digital. So oder so ähnlich könnte es werden, wenn hier im Herzen der Schweizer Alpen der letzte Gletscher dahingeschmolzen ist und sich Anblick oder Wanderungen am Seil über Spalten und Eisbrücken nur noch simulieren lassen. Leider wird es schon sehr bald soweit sein.
Das System des großen Aletschgletschers ist so etwa wie 12-mal ein Eiswürfel. 1 Kilometer lang, breit, tief, also ein Kubikkilometer. 12 Eiswürfel so, alle 10 Jahre schmilzt so ein Eiswürfel dahin, angesichts der momentanen Temperaturen.
Die Zeit bis zum Tod des größten Gletschers der Alpen lässt sich leicht ausrechnen. Hans-Christian Leigner, der Geschäftsführer des World Nature Forums und somit verantwortlich für das Welterbe, nennt allerdings auch einen Unsicherheitsfaktor, der sich noch verschärfen und alles erheblich beschleunigen könnte.
In 120 Jahren, je nach Szenario, das ist ein defensives Szenario, das ist ein Szenario von maximal 2 Grad, 2 bis 4, sogar 4 bis 8 ist ein Thema, dann geht es natürlich schneller, das ist so.
Das UNESCO-Weltkulturerbe zu bewahren, also zu schützen, das ist eine der vielen Aufgaben von Hans-Christian Leigner und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Andererseits sind die Schweizer Welterbeberge eine Touristenattraktion und dabei soll es aus Leigners Sicht auch bleiben. Dass da ein Problem besteht, ist auch ihm klar.
Selbstverständlich ist es uns ein Anliegen, dass eben auch internationale Ausstrahlung wie das Jungfrau Joch, dass da die Auslastungen stimmen. Jetzt haben wir da tatsächlich den Gegensatz, dass wir wirklich dort bis 70% asiatische Gäste gehabt haben zu gewissen Jahren. Aber man muss sich das vorstellen, wenn etwas wirklich von so derart außergewöhnlicher Schönheit ist, dann muss man sich nicht verwundern und dann darf man den Leuten im Prinzip nicht vorschreiben und sagen, nee, du stößt, um das anzuschauen, zu viel CO2 aus.
Die Schönheit der Schweizer Alpen wird diesen Bergen zum Verhängnis. Die Touristikverantwortlichen in Grindelwald, dem Ort am Eiger, der vor allem durch die Nordwand berühmt wurde, versuchen, Tourismus und Bewusstseinswandel zu verbinden. Drastische Folgen des Klimawandels können dort von einigen Almen aus in sicherer Entfernung betrachtet werden.
Die Pfingstdeck ist seit gut 50 Jahren touristisch erschlossen. Sie wird heute von den Gästen unter anderem als Ausgangspunkt für die Wanderung auf die Bereg besucht. Auf dem Wanderweg kann man die Folgen des Klimawandels für ein Bergdorf wie Grindelwald deutlich beobachten. Dabei gibt es einen atemberaubenden Blick auf den Bergsturz am Eiger und auf den unteren Grindelwaldgletscher. Dieses Erlebnis wartet auf uns. Auf geht's ins UNESCO-Welterbe. Viel Vergnügen bei der Wanderung.
Vor einigen Jahren hatten Bergstürze dort viele Schaulustige angezogen. Grindelwald-Tourismus bietet inzwischen einen Audioguide an. Hans-Christian Leigner bezweifelt, dass das der Königsweg in die Zukunft sein kann. Solche Angebote richten sich aus seiner Sicht vor allem an bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel an Jugendliche.
Da kann sich jeder, der interessiert ist, diesbezüglich informieren. Aber wir haben vor allem etwa auch 20 Schulklassen im Jahr, mit denen beschreiten wir diesen. Und das ist ganz wichtig, wirklich die Junge, die nächste Generation entsprechend früh zu sensibilisieren.
Auch die interaktive Ausstellung im World Nature Forum leistet das. Zwischen digitalen Schaubildern, die den Gletscherrückgang visualisieren, und Informationen zu anderen Themen flackert ein Film aus den 1970er Jahren über einen der Bildschirme. Es geht um den Bau und die Bedeutung von Suonen, Wasserleitungen, die die Walser seit dem 12. Jahrhundert über große Distanzen bauten. Teilweise sind diese Leitungen über 20 Kilometer lang. Warum?
Kein Wasser, keine Ernte, kein Vieh, nichts zu essen. Alles Selbstversorger, das war sehr einfach, diese Gleichung. Ja, hier siehst du es auch ganz gut da. Voll überhängendes Gelände, nicht wirklich easy.
Mit dem Auto sind wir zu einer der Suonen hinaufgefahren. Wenn man den Aufwand betrachtet, mit der diese Wasserwege vor Jahrhunderten angelegt und dann gepflegt wurden, kann man nur staunen. Ausgehöhlte Baumstämme wurden mit Holzkonstruktionen an glatten Felswänden befestigt. Wo es möglich war, wurden Rinnen direkt in den Stein gehauen. Eine Sisyphusarbeit, äußerst gefährlich. Immer wieder kam es zu tödlichen Unfällen. Einmal seien, sagt Leigner, 16 Familienväter aus demselben Dorf auf einen Schlag ums Leben gekommen. So zeugt die Bezeichnung Suonen vom Leid der Menschen.
Wasser, das man erhielt, musste man durch Unterhaltsarbeiten sühnen. Und deshalb nennen wir das die Suonen.
Der Bau der Suonen begann, als sich die Gletscher im Mittelalter so weit zurückgezogen hatten, dass das Wasser im Sommer nicht mehr bis zu den Almen kam. Leigner spricht von der ersten Reaktion auf den Klimawandel. Damals hatte er natürliche Ursachen, jetzt ist er menschengemacht. Trotzdem lässt sich hier ermessen, wie enorm hoch der Aufwand war, um mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen. Von diesem Hang aus kann man im Süden berühmte Viertausender der Schweizer Alpen sehen. Nadelhorn, Teschhorn und die markante Spitze des Matterhorns. Anzeichen des menschengemachten Klimawandels sind auch dort zu erkennen. Traurige, vor Jahren unvorstellbare Anblicke, sagt Hans-Christian Leigner. Er stammt aus dem Wallis, ist Germanist, hat bei einer Bank gearbeitet, bevor er zum UNESCO-Weltkulturerbe Jungfrau Eiger kam. Und noch immer arbeitet er als Bergführer. Keine leichte Aufgabe im Zeichen der Klimakatastrophe.
Und wenn ich sowas sehe, also ich könnte da ein ewigliches Requiem von singen. Und es gibt natürlich Touren am Fründenhorn zum Beispiel. Da hätte ich nie gedacht, dass in der Kürze plötzlich zu oberster Firngrad eine Felsschicht ausapert und dann geht es rasant schnell. Diese Tour ist gar nicht mehr begehbar. Das hätte man nicht für möglich gehalten, noch bis vor 5 Jahren. Die letzten 5 Jahre hat es eine rasante Entwicklung gegeben.
Wenn man sich Eisbergkerne und dergleichen anguckt, dann sieht man bis 100.000 Jahre zurück, sieht man immer diese Warmzeiten und Eiszeiten. Das gab es durch natürliche Phänomene, sei es jetzt durch Vulkanausbrüche, durch die unterschiedliche Aktivität der Sonne oder eben weil ein Meteorit auf die Erde geknallt ist. Und so gab es Warm- und Kaltzeiten. Aber das, was wir jetzt durchmachen, kann man sagen, ist eine besondere Warmzeit, aber die findet jetzt nicht in einem Zeitraum von tausenden Jahren statt, sondern innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Und das ist das große Problem, das wir haben, dass sich dementsprechend auch die Natur und der Mensch, wir haben große Probleme, uns an diese kurzfristigen, starken Veränderungen anzupassen. Das ist eigentlich das Problem des Klimawandels.
Beat Frey scheut keine Mühe, um an seinen Arbeitsplatz zu kommen. In diesem Fall liegt er in mehr als 2900 Metern Höhe nahe der Bergstation des Skigebiets Gemsstock im Schweizer Ort Andermatt. Frey ist promovierter Mikrobiologe und 60 Jahre alt. Er bewegt sich rasch durchs Gelände. Hinter der Bergstation verläuft ein mit Ketten und Stufen gesicherter Steig, den Freerider oft nutzen, um dann abseits der Piste herunterzufahren. Eis, Fels, Schrofen. Frey setzt seine Schritte so gut, dass das jeden Bergführer beruhigen würde. Er kennt sich in diesen Höhen, in diesem Gelände aus. Seit einigen Jahren arbeiten er und sein Forschungsteam hier in Andermatt, aber auch am Jungfraujoch, am Dammerngletscher oder an den Hängen über Pontresina sind sie unterwegs. Frey holt Mikroorganismen aus Permafrost und Gletschereis heraus. Aus Material also, das mindestens 10.000 Jahre alt und ebenso lange gefroren ist. Er spricht von Lebewesen. Es sind Bakterien, Viren, die diese Bakterien befallen, und Pilze. Zugänglich durch den Klimaanstieg und womöglich nutzbar für medizinische und industrielle Verfahren.
Die Luft haben wir es
genau. Die Höhe, ja.
Das Skigebiet wirbt mit besonders anspruchsvollen Pisten, roten und schwarzen, mittelschweren und schweren, und mit einem Panoramablick auf mehr als 600 Gipfel. An diesem Tag ist im Nebel allerdings kein einziger zu erkennen. Stattdessen deutet Frey auf das obere Ende eines felsigen Hangs. Dort sind er und seine Leute öfters am Werk, um ihr Forschungsmaterial auszugraben und dann in einer Kühlkette gesichert in die Labore des Schweizerischen Instituts für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, in die Nähe von Zürich zu bringen.
Das ist eine harte Arbeit zum Graben mit 2, 3, 4 Leute dann, wo wir dann den ganzen Tag graben, dass wir vielleicht mal auf zwei Meter runterkommen.
Natürlich könnte man auch Bohrkerner ziehen oder Baumaschinen mit Hubschraubern in die Höhe bringen, doch das wäre sehr teuer. Also engagiert Frei Bauarbeiter von Spezialfirmen und auch mal Bergführer, um besonders gefährliche Einsätze zu sichern. Graben müssen er und seine Kollegen trotzdem. Aus ihrer Sicht lohnt der Einsatz auf jeden Fall. In den WSL-Laboren analysieren sie Abschnitte von Genen, die sie in Eis und Permafrost finden. Dann vergleichen sie sie mit schon bekanntem Genmaterial und entdecken dabei bisher Unbekanntes.
Wir haben bis jetzt zwei neue Arten beschrieben. Das ist eine neue Hefe, die sich sehr wohl fühlt im Permafrost, in diesem 10.000 Jahre alten Permafrost, also ein Pilz. Und wir haben ein Glacimonas beschrieben, eine neue Art vom Gletschereis. Aber wir haben den jetzt noch nie Glacimonas Frei oder so genannt. Das ist ja eine solche, die dann immer den Nachnamen nehmen. Und
Mit der Bestimmung und Beschreibung neu entdeckter Bakterien und Pilze könnte sich Frei zwar wissenschaftlich verewigen, ihnen einfach seinen Namen geben. Ihm geht es aber um die Funktionen, die auf bestimmte Genabschnitte programmiert sind. Zum Beispiel produzieren Bakterien Stoffe, um sich gegen andere durchzusetzen.
Darum schauen wir uns auch ein bisschen, was diese ausscheiden, diese Mikroorganismen. Scheiden sie antibiotische Stoffe aus? Das sind Naturstoffe, wo andere Mikroorganismen hemmen können im Wachstum.
Mittelfristig Frei bleibt da recht vorsichtig, könnte man so Reserveantibiotika gewinnen und Medikamente herstellen, die gegen Erkrankungen wirksam wären, gerade wenn andere Antibiotika wegen Resistenzen versagen.
In der Natur gibt es Symbiosen und alle sind lieb miteinander und die helfen einander. Der Stärkere hilft dem Schwächeren und vielfach ist das eine hübsche Geschichte und das gibt aber auch die andere Geschichte und die finde ich eher wahrscheinlicher, dass der Stärkere einfach überlebt, weil es ist ein Kampf um extrem knappe Ressourcen und da ist dann klar, dass der Stärkere, der die besten Anpassungsmechanismen hat, der überlebt und der scheidet dann halt auch irgendwelche Stoffe ab, um die anderen zu bekämpfen, um diese knappen Ressourcen. Also das ist meine Hypothese.
Mögliche andere Anwendungen, Enzyme, die Fett bei sehr niedrigen Temperaturen spalten oder zum Beispiel Plastik zersetzen. Freis Forschungen erregen aber auch aus einem anderen Grund Aufsehen. Schließlich beschäftigt er sich mit Mikroorganismen, die bisher in Kälte und Dunkelheit eingeschlossen und unbekannt waren. Der Klimawandel, schmelzende Gletscher und tauender Permafrost bringt sie nun aber aus der Unterwelt an die Oberfläche.
Einerseits finde ich es natürlich spannend, jetzt diesen Klimawandel zu verfolgen. Unsere Forschung profitiert natürlich jetzt ein bisschen von diesem Klimawandel, aber andererseits, klar im Herzen drin, tut mir das auch sehr weh natürlich, das zu sehen.
Schon bei der Fahrt auf den Gemsstock hinauf hatten wir über den Klimawandel gesprochen. Denn auch an der Gondelbahn hat er Spuren hinterlassen. Der Gletscher oben ist im Sommer abgedeckt worden. Teile der Bergstation sind in Schieflage geraten, weil das Erdreich taut.
Es gibt auch immer viele aufwendige Sanierungsarbeiten hier, vor allem hier am Gemsstock. Auf dem Permafrost, man sieht, dass es sackt ab, man sieht das auch oben an der Bergstation. Sie mussten dort Wände rausschlagen, weil die sind jetzt alle abgesackt, das Gebäude dort.
In der Gondel, dicht gedrängt zwischen den Skifahrern, kommt Beat Frei auch auf den vielleicht brisantesten Aspekt seiner Arbeit zu sprechen. Was könnte auf uns zukommen, wenn unbekannte Viren oder Bakterien durch den Klimawandel begünstigt aus dem Boden entweichen? Frei hält es für wenig wahrscheinlich, dass so zum Beispiel neue Krankheiten entstehen. Allerdings sollte das aus seiner Sicht wissenschaftlich geklärt werden.
Wir wissen, dass Viren, das haben wir auch hier gesehen im Gemsstock oder im Dammergletscher, Viren gibt es, die sind vorhanden als Bakteriophagen, also in Bakterienzellen drin. In Zukunft, was passiert, wenn der Permafrost erwärmt wird oder das Eis erwärmt wird und dann schmilzt? Was passiert mit diesen Bakterien? Können die überleben und bleiben die Viren infektiös? Und können sie dann sogar andere Zellen neu infizieren? Das ist eine Forschungsfrage, die wäre sehr wichtig, um solche Fragen über Risiko und Gefahren zu beantworten.
Es scheint tatsächlich fraglich, wie lebendig oder aktiv gerade Viren aus der Kälte in anderer Umgebung noch sein könnten. In Hochsicherheitslaboren arbeitet Frei jedenfalls nicht.
Sie sagen einfach, das sind Proben aus der Umwelt, oder? Und ich glaube, viele dieser Mikroorganismen sind harmlos, aber wir wissen es nicht. Darum haben wir einfach gewisse Vorsichtsmaßnahmen, einfach, dass wir Material, das wir fortwerfen, das wir zuerst sterilisieren, dass wir das nicht in irgendeinen Abfall werfen.
Für den Schweizer Biologen ist die Evolution der Mikroorganismen im uralten Eis eher faszinierend als bedrohlich. Er kennt angesichts ihrer schwierigen Lebensumgebung sogar gewisse Analogien zu möglichen Lebensformen auf fremden Planeten. Und der Schweizer Biologe ist sich außerdem sicher, dass Mikroorganismen den Klimawandel überleben würden.
Die sind extrem anpassungsfähig. Eukaryoten, das sind also Mehrzeller wie Tiere, Pflanzen, Menschen, die haben diese Anpassungsmechanismen nicht. Also wenn es zu warm ist oder wir haben kein Wasser mehr, dann sieht es für uns, für die Pflanzen schlecht aus.
Das Hochgebirge hat besondere Gegebenheiten, die den Klimawandel noch beschleunigen. Der Gletscher hat Schnee. Schnee hat einen Albedo-Effekt, das heißt, die Sonnenenergie, die auf den Schnee fällt, wird zurückgestrahlt. Dadurch sozusagen wird Energie wieder aus dem System hinausgeschickt. Das Problem ist aber jetzt, wenn es wärmer wird, schmilzt dieser Schnee. Unter dem Schnee ist dann Eis. Eis ist dunkler als dieser Schnee und dadurch haben wir auch eine andere Albedo, die jetzt nicht mehr dieses Sonnenlicht oder diese Energie in den Weltraum zurückschickt, sondern diese Energie, es wird weniger zurückgeschickt und der Rest wird sozusagen in der Atmosphäre und im Gletscher gespeichert, was dann zur Schmelze des Gletschers führt. Und das ist so ein Kopplungsprozess. Und der führt hier dazu, dass dann, wenn der Schnee und der Gletscher weg ist, dann kommt der dunkle Stein. Das heißt, es wird nochmal wärmer, weil, banal gesagt, so ein schwarzer Körper, der speichert die Sonnenenergie, führt dann nochmal zur Erwärmung der Atmosphäre. Und das sind diese Effekte, die hier im Hochgebirge dazu beitragen, dass wir schon die Erwärmung von 2 Grad längst erreicht haben.
Servus.
Grüß dich.
Ja,
tschau.
Gut so.
Hast du den Nachbarn geholt?
Ja,
nein, dann
haben wir keinen Kleinen. Geht das
ja, gern.
Ja.
Armin Neurauter ist gerade vom Dach des Nachbarhauses heruntergestiegen, wo er geholfen hat. Der Weiler Mahlstein auf etwa 1800 Metern Seehöhe besteht nur aus ein paar Häusern. Dennoch wird jetzt hier viel gearbeitet, ausgebessert und gebaut. Noch bieten die sonnigen Novembertage dafür Zeit. Weiter oben in den Bergen ist schon der erste Schnee liegen geblieben. Das Längental und die Baustelle, wo der Staudamm entsteht, ist nicht weit. Nun gilt es anzupacken, bis der Winter kommt und der Schnee bis zum Frühjahr bleibt. Über den Wandel der Zeit an sich wollen wir auch hier oben auf der hölzernen Terrasse des Hotels bei einem Café sprechen und natürlich über den Klimawandel. Armin Neurauter hat dazu viel zu erzählen. Er ist Anfang 40, hat Frau und 2 Kinder. Den Leistungssport hat er dafür aufgegeben. Zunächst fuhr er Rennrad, dann wechselte er zum Skitourenlauf und brachte es bis zu österreichischen Meistertiteln.
Der Sport, der ist ja begrenzt auf eine gewisse Zeit, Lebenszeit. Gerade der Leistungssport, ich denke mal, ich habe das genossen und irgendwann im vernünftigen Alter das beendet. Und jetzt genieße ich die Natur im längsameren Schritten und nicht mehr mit Blick auf die Uhr.
Er ist außerdem Fachmann für Lawinenfragen. Bauer und Hotelier war Armin Neurauter ohnehin schon fast immer. Denn das liegt schließlich in seiner Familie, die seit vielen Generationen in Mahlstein lebt.
Die Ansiedelung hier ist 400 Jahre alt, circa. Und mein Urgroßvater hat 1907 aus dem Bauernhof das erste Mal ein Gasthaus gemacht mit einer Ausschanklizenz. Und dann nach dem Krieg sind sie touristisch dann weitergegangen. Die Sommerfrische, die berühmte, wie man kennt, da hat man groß umgebaut und so weiter. Mein Vater hat es dann schon um einiges verbessert und wir haben jetzt vor 5 Jahren einen großen Schritt gemacht und ein Hotel draus gemacht.
30 Zimmer für bis zu 80 Gäste, 3 Sterne Superior und ein à la carte Restaurant. Die Neurauters haben dafür viel Geld aufgenommen. Auch wenn der Wintertourismus weitgehend am Skifahren hängt, Skifahren ohne Schnee aber unmöglich wäre und es fraglich scheint, wie oft es künftig noch schneien wird. Der Klimawandel macht sich in den Bergen besonders deutlich bemerkbar. Armin Neurauter stimmt zu, aber beim Schneefall sieht er die Probleme vor allem weiter unten in niedrigen Skigebieten.
Wir haben das Glück, dass wir auf ca. 2000 Höhenmeter liegen und da schaut die Prognose ja ganz gut aus, dass wir noch ein paar Jahre mit Schnee rechnen dürfen. Natürlich auch mit technischen Hilfsmitteln wird nachgeholfen, einfach um auch die Qualität zu steigern für die Skifahrer. Aber ich denke, dass wir da in einer glücklichen Lage sind, dass das weiterhin die nächsten 2 Generationen, schätze ich das mal, ohne Probleme stattfinden wird. Wie es dann ausschaut, steht in den Sternen.
Und ein weiterer Hotelausbau kommt für das Ehepaar Neurauter nicht mehr in Frage. Stattdessen setzen sie auf ein breiteres Angebot als nur den Pistenskilauf. Skitouren, bei Armins früherem Leben liegt es nah, außerdem Rodeln und Winterwandern, denn das sagt der Boomer. Und dafür brauche es nicht so viel Schnee.
Man passt sich ja als Mensch an. Wir am Berg haben immer viel mit Wetter zu tun. Also Wetter, nicht Klima, aber mit Wetterabhängigkeit, mit Stürmen, mit Schneemengen und so weiter. Wir beobachten es natürlich genauer wie andere.
Genauer Beobachtung.
Oben da gerade gegenüber von uns ist ein schöner Berggipfel. Und der ist 2250 Meter hoch. Und als Kind war da noch kein Wald oben. Und jetzt sieht man so auf der Westseite komplett den Wald hoch bis zum Gipfel.
Genaue Beobachtung ermöglicht genaue Schlussfolgerungen. Der Gasthof Mahlstein liegt nicht direkt an einem Skigebiet. Dafür befinden sich 2 ganz in der Nähe. Kütei, das Tal rauf, und Hochötz, die Straße runter. Beide Gebiete arbeiten im Verbund mit gemeinsamen Liftkarten und Shuttlebussen. Eine Gondelverbindung zwischen Hochötz und Kütei war geplant, soll nun aber doch nicht gebaut werden. Im Tal und der Region hat sich herumgesprochen, dass Armin Neurauter dagegen war. Ausgerechnet er, obwohl er mit seinem Hotel davon doch profitiert hätte wie nur wenige andere.
Der Plan war eigentlich, dass von Ötz da unten die Mittelstation hier bei uns hingekommen wäre. Vors Haus eigentlich, oder fast vors Haus. Und dann weiter hoch zum Birchkogel und dann weiter nach Kütei. Das wäre natürlich eine Veränderung. Gell? Hier wäre einiges passiert. Es wäre vorteilhaft im Winter, man hätte die Ski-in, Ski-out vom Haus. Natürlich auch wieder ein Eingriff in die Natur. Im Sommer vielleicht ein Nachteil, man weiß es nicht, das kann man schwer abschätzen. Vor 20 Jahren hätte ich das mit Handkuss genommen und sogar Geld dafür gegeben. Die Zeiten ändern sich ein bisschen. Der Mensch hat natürlich jetzt den Auftrag, die Erde, die wir noch haben, zu schützen. Und da wäre es vielleicht der Eingriff im Verhältnis zum Nutzen wahrscheinlich zu groß gewesen.
Wandel und Bewusstseinswandel. Auch anderswo in Heiming, dem Ort, zu dem der Weiler Mahlstein gehört, hat der Klimawandel Folgen. Nicht allein die Neurauters reagieren.
Ganz ein gutes Beispiel ist in Heiming unten, also bei uns im Tal, da fangen jetzt viele an mit Weinbau.
Vor 10 Jahren noch eher exotisch und im Versuchsstadium. Inzwischen sind aus einigen Tiroler Bauern echte Winzer geworden. Das war der Hund. Armin Neurauters Mutter ruft gleich zum Mittagessen. Vorher aber noch die Frage, was er vom Wasserkraftwerk und den beiden Stauseen hält, die weiter oben in den 1980er Jahren in Betrieb gegangen sind. Und von den gewaltigen Erdarbeiten, mit denen die Tiroler Wasserkraft AG Tiwag jetzt den Bau des Pumpspeicherkraftwerks und eines weiteren Staudamms vorantreibt.
Wir haben natürlich, mein Großvater und mein Vater, die haben natürlich profitiert vor 40 Jahren, wo das gebaut wurde. Warum? Da waren 300-400 Arbeiter da rund um die Uhr. Die haben ja hier gelebt. Die sind hier ins Gasthaus gegangen. Die Tiwag hat quasi Leben ins Tal gebracht. Wenn man sonst viele Täler sieht, die sind ausgestorben, die Leute gehen weg, da gibt es keine Kinder mehr. Und das war gerade eine Sprengarbeit in Kütei.
Eine Sprengung, um einen der Tunnel voranzutreiben. Armin Neurauter ist häufig selbst oben auf der Baustelle. Er berät die Tiwag in Sachen Lawinen. Auch vor 40 Jahren brachte der Kraftwerks- und Staudammbau nicht nur Vorteile. Am Berghang hinter dem Hotel verläuft seitdem eine Hochspannungsleitung, wenn auch mit einigem Abstand. Immerhin soll durch den Bau des Pumpspeicherkraftwerks keine zweite Leitung hinzukommen. Und zudem wird dort nachhaltig Energie erzeugt, ohne Kohle, Öl oder Gas zu verbrennen und dabei klimaschädliche Gase freizusetzen. Den Klimawandel zu bremsen und sich anzupassen, das hat seinen Preis in den Alpen. In Tirol ist er vielleicht besonders hoch. Andererseits mussten die Menschen hier immer wieder mit vielen Veränderungen zurechtkommen. Stetiger Wandel scheint sie zu begleiten. Und Armin Neurauter hofft, dass auch andere ihr Handeln in Frage stellen.
Vielleicht sollte man einfach ab und zu länger darüber nachdenken, wenn man was zubetoniert, ob es das in 10 Jahren noch braucht. Für was brauchen wir Yachten und da einen Wohnsitz und da einen Wohnsitz? Das gehört vielleicht einfach abgeschaffen. Aber da kann ich nichts dran ändern.
Selbst wenn man nur Grundkenntnisse der Geologie besitzt, so verleihen sie einem doch die Fähigkeit, die Landschaft mit anderen Augen zu sehen. Sie ermöglichen den Blick zurück in Zeiten, in denen sich Felsen verflüssigen und Meere versteinern, in denen Granit herumschwappt wie Haferschleim, Basalt wie Eintopf köchelt und Kalksteinschichten so leicht zusammengefaltet werden wie Wolldecken. Durch die Schauspiele der Geologie wird die Terra Firma zur Terra Mobilis und wir werden gezwungen, unsere bisherigen Überzeugungen darüber, was fest ist und was nicht, zu hinterfragen. Wenn wir also dem Gestein die Macht zusprechen, die Zeit zu überdauern und ihre Tribute zurückzuweisen, durch Steinhügel, Steinplatten, Monumente, Statuen, dann stimmt das nur in Bezug auf unsere eigene Vergänglichkeit. Betrachtet man dies im Kontext des größeren geologischen Rahmens, dann ist Fels genauso dem Wandel unterworfen wie jede andere Substanz. Vor allem aber ist die Geologie eine eindeutige Herausforderung für unser Verständnis von Zeit. Sie verursacht Schwindelgefühle beim Gedanken an das Hier und Jetzt. Die imaginäre Erfahrung dessen, was der Schriftsteller John McPhee tiefe Zeit nannte, also einer Zeit, deren Einheiten nicht aus Tagen, Stunden, Minuten oder Sekunden bestehen, sondern aus Millionen von Jahren, reduziert die menschliche Existenz zu einem winzigen Punkt auf der unendlichen Achse der Zeit. Betrachtet man die Ausmaße dieser tiefen Zeit, dann wird man auf wunderbare und zugleich furchterregende Weise mit dem völligen Zusammenbruch der Gegenwart konfrontiert, die zum Nichts wird angesichts der vergangenen und der zukünftigen Zeiten, die viel zu ausgedehnt sind, als dass man sie sich vorstellen könnte. Und das ist sowohl ein körperlicher als auch ein geistiger Schock. Sich einzugestehen, dass der harte Fels eines Berges durch den Zahn der Zeit verletzbar ist, ist die Voraussetzung dafür, über die entsetzliche Vergänglichkeit des menschlichen Körpers nachzudenken. Die Betrachtung der Tiefe der Zeit hat aber auch etwas seltsam Erregendes. Man lernt dabei unmissverständlich, dass man nur ein winziger Punkt ist in den Weiten des Universums. Man wird aber auch mit der Erkenntnis belohnt, dass man existiert. So unwahrscheinlich einem das auch vorkommen mag. Man existiert.
Die Alpen in Bergnot, Folgen des Klimawandels, Versuche der Anpassung. Das waren die Gesichter Europas an diesem Samstag. Ton und Technik Bruno Zöllner und Oliver Dannert. Regie Simonetta Dibbern. Redaktion Ursula Welter. Die Literaturauszüge stammen aus dem Buch Berge im Kopf, die Geschichte einer Faszination von Robert McFarlane, erschienen bei Mattes und Seitz, übersetzt von Gabi Funk. Judith Jakob hat sie vorgetragen. Eine Sendung von Gerwald Herter. Ich danke den Menschen, mit denen ich sprechen konnte, für ihre Offenheit und ich danke Ihnen fürs Zuhören.